Julian,
Martin.
Das sind wir. Hallo und herzlich willkommen. Und es ist mal wieder Zeit für einen Fusselcheck. Also eine Halbzeitfolge außerhalb der eigentlichen Reihe, in der der Julian und ich ein bisschen Zuhörerreaktionen vorlesen, vergessenes Nachtragen, uns neues dummes Zeug ausdenken und und eine Art Kaffeeklatsch machen. Erstmal hallo Julian.
Hallo, ich freue mich, ich habe auch Kuchen da. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich Kuchen da.
Ja, ich auch, weil Kaffeeklatsch sage ich deswegen, weil ich beziehe mich damit auf ein Posting, was wir unter einer Sache hatten.
Gehst du direkt ins Thema rein?
Ich gehe direkt ins Thema rein und zwar von Pomorins Puppets and Props. Der Kollege ist, glaube ich, ein Kollege, der auch Puppen und tolle Requisiten und solche Sachen herstellt. Der kommentierte nämlich unseren letzten Fusselcheck mit den Worten: Herrlich, ist wie Kaffeeklatsch, ach jetzt kommt's, ist wie Kaffeeklatsch mit zwei älteren Herren.
Hey, hey, hey.
So, und dann wollte er sich dafür noch entschuldigen, hat es aber noch schlimmer gemacht, weil dann schrieb er, ich, also hier bla bla, Disclaimer zur Unverschämtheit, ich bin deutlich älter als Julian und quasi gleich alt wie Martin. Na, vielen Dank, vielen Dank. Also ich bleibe also ein älterer Herr.
Bei gut, mir hat das jetzt wieder gut gemacht.
Ja, ja, bei dir. Ja, aber für dich habe ich auch noch was, und zwar von meinem Freund Gregor, der uns auch hört und der geschrieben hat, einmal wollte ich dir erzählen oder sagen, dass ich finde, Julian Schlichting hat beim Talk atmosphärisch, vor allem in den ersten Folgen, eine große Verwandtschaft mit Bettina Böttinger. Falls ihn das freuen würde, kannst du es ihm gerne sagen. Ja. Falls nicht, lieber nicht. Julian, freut dich das? Weil sonst erzähle ich dir das nicht.
Das ist ja ein Urgestein im WDR. Da kann ich mich ja nur geschmeichelt fühlen. Ich finde es aber schön, dass der Gregor meinen kompletten Namen ausschreibt, denn sonst wüsstest du ja gar nicht, welcher Julian gemeint ist.
Hier ja, ich bin ja ein großer Freund, Leute immer mit Vor- und Zunamen anzusprechen. Julian Schlichting, das ist so wie Charlie Brown. Das ist da nennt die sie auch mal Charlie Brown. Von allen Charlie Browns der Welt bist du der Charlie Brownste.
Ja, das klingt aber auch so nach so einer Marke. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht sollte man das machen. Jetzt ist ja eh zu spät. Wir beide können uns ja keine Pseudonyme mehr im Internet geben. Das haben wir verpasst vor 20 Jahren schon.
Ach so. Ja, ich meine, ein Pseudonym können wir uns immer noch geben für unsere Zweitidentität oder sowas, ne? Nein. Hast du das schon mal gemacht? Hast du dich schon mal dir so einen Fremdaccount zugelegt und irgendwo Hasskommentare drunter geschrieben, weil irgendjemand wieder gesagt hat, dass Mutter Beimer die falsche Kaffeekanne benutzt oder
das
so?
Das ist lange her. Also ich habe Internet im Jahr 2000 bekommen und da habe ich einiges ausprobiert. Da gab es auch noch so Chatrooms mit Separés, wo man dann versucht hat, so mit Leuten zu schreiben. Da war ja noch nichts. Dann kam irgendwann ICQ und diese ganze, das kenne ich ja alles noch. Ganz am Anfang ja schon, ja, habe ich schon mal versucht, in andere Identitäten zu schlüpfen. Spätestens als man dann so Voice-Chats machen konnte, war das aber vorbei.
Verstehe. Naja, aber ich schlüpfe beruflich dauernd in andere Identitäten, deswegen spare ich mir das im Privatleben.
Glaube ich noch viele tote Accounts auf allen möglichen Seiten, das glaube ich schon. Ich habe auch ein bisschen, erstmal vielleicht einfach so was Nettes jetzt auch mal, zum Beispiel Kati hat per Apple Podcast geschrieben, nach jeder neu gehörten Folge Popkultur freue ich mich wie ein Schnitzel auf die neue Folge. Und Lukas hat auf Spotify geschrieben, sehr guter Podcast. Und Tizzi hat auch geschrieben, wie toll kann ein Podcast sein. Einfach jetzt mal so außer der Reihe. Ne? Und Alina hat gesagt, dass sie die ganzen Grobi-Szenen total vergessen hat, aber jetzt ist es wieder alles präsent. Das sollte so sein, Alina.
Ja, das haben mir einige auch als Feedback gegeben. Dass, also viele haben unverständlicherweise ihre Kindheit verdrängt. Und zumindest das, was sie da im Fernsehen erlebt haben. Und durch uns erlebt das vielleicht ein kleines Revival. Das freut uns natürlich sehr. Ich habe zu unserer Grobi-Folge eine kleine Korrektur zu machen, die mich
auch
fast ein bisschen Größe. Ärgert, weil ich ja immer denke, wir sind ja, der Julian und ich, wir sind ja sowas von perfekt, wir machen keine Fehler, Scheiße machen wir doch. Das macht uns dann aber doch vielleicht auch ein bisschen menschlich im Ansatz. Ja. Und zwar hat uns EFIX6 eine Nachricht geschickt, weil ich habe ja großkotzig stundenlang und so, dass es auch keinen, absolut niemanden interessiert, diese ganzen Daten vorgetragen, wann, wie, wo Grobi das erste Mal, wie, wo und warum zu sehen war. So, und habe dann großkotzig, wie ich bin, behauptet, dass Grobi da seinen allerersten Auftritt im deutschen Fernsehen in der zweiten Ausstrahlung, in der Folge 2 der Sesamstraße hatte. So, und jetzt wusste es dann doch tatsächlich jemand besser. Schreibt uns, Grobi kam aber in der ersten Folge der deutschen Sesamstraße vor. In der letzten Szene, wo Bibo sich verabschiedet, läuft Grobi kurz durchs Bild. es ist mir wirklich durchgeflutscht. Ich bitte um Entschuldigung. Aber vielleicht mal zu meiner Entschuldigung Folgendes. Ich habe tatsächlich die erste Folge jetzt nicht nochmal mir angeguckt und ich habe sie nur so ganz schnell so durchgescrollt und es ist wirklich eine Millisekunde. Man sieht es kaum. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz kurz vor Schluss von Folge 1.
Ja.
Und er sagt doch nichts. Er rennt nur wirklich so einmal kurz durchs Bild und macht so einen winzigen Blick in die Kamera und dann ist schon Schnitt in den Abspann. Einigen wir uns drauf, vielleicht das erste Mal, dass Grobi in deutscher Sprache was im Fernsehen gesagt hat. Das war dann hoffentlich in Folge 2, weil was wir nämlich auch nicht berücksichtigt haben, wir haben ja die ganze Zeit immer nur von den ersten Folgen gesprochen, die so diese, das, was immer behauptet wird, was Folge 1 ist oder was zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lief, nämlich 1973, was ja nicht ganz richtig ist, denn es gab schon vorher 1971 erste Testausstrahlungen der Sesamstraße in Deutschland. Und zwar hat der NDR im April 1971 und der WDR im Mai 1971 schon mal jeweils 5 Folgen von der Sesamstraße im Original in Englisch ausgestrahlt, weil man erstmal gucken wollte, wie reagiert denn das deutsche Publikum auf sowas. Und da war sogar in der damaligen dritten Ausstrahlung Grobi zu sehen. Das habe ich jetzt nochmal nachrecherchiert. Im WDR war sein erster Auftritt am 16. Mai 1971. Beim NDR habe ich es leider nicht herausfinden können, aber das war dann einen Monat vorher ungefähr. So, dann wäre das mal auch geklärt. Was hast du denn für einen Fehler?
Naja, also ich habe
gemacht.
Ja, ich habe etwas offensichtlich ausgelassen. Es war mir nicht mehr so präsent. Der Sven hat mich per E-Mail und der Dennis auf Facebook, ja, Facebook gibt es noch, darauf hingewiesen. Ach. Ich habe ja den einen Spot vorgespielt von Super Elmo. Und der habe ich ja als, den habe ich als Beispiel genommen, um die Robert-Missler-Stimme einmal einzuspielen. Und jetzt kommt's. Den gibt es aber auch noch als Super Elmar mit Karl-Ulrich Mewes. Ich habe das jetzt mal weiter nachrecherchiert. 1987 ist der Spot erstmals in den USA gesendet. In den frühen 90ern daher erst in Deutschland. Ist generell sehr selten gelaufen in der Sesamstraße. Und dann hatten wir ja das Phänomen, dass aus Elmar, ich meine, du weißt es am besten, Elmo wurde. Das heißt, er gehört zu den Spots, die in der Mewes-Version auch niemals wieder irgendwie später gezeigt wurden. Später, andere wurden ja bis zum Erbrechen, werden ja teilweise heute noch gezeigt. Dieser aber nicht, wurde von Robert Missler dann neu synchronisiert. Und wir wären kein Audio-Podcast, wenn ich jetzt nicht den direkten Vergleich hätte. Und zwar, wie Mareike Amado das damals gesagt hat, in umgekehrter Reihenfolge. Spiele ich euch jetzt das vor, was ich euch schon mal gezeigt habe, aber ein bisschen kürzer, keine Sorge. Also die Missler-Variante und dann das Original, wie es ganz kurz auch mal lief, mit Karl-Ulrich Mewes.
Sag mal, was soll das werden?
Oh, du bist es! Ich, Super Elmo, will genauso fliegen wie Super Grobi!
Na gut, sehen wir mal. Warum sollst du nicht von meiner jahrelangen Flugerfahrung profitieren?
Sehr gut!
Aber erst muss ich mal deine Flugtechnik kennenlernen.
So kennen wir es und jetzt kommt das Original.
Sag mal, was soll das werden?
Oh, du bist es! Super Elmar will genauso fliegen wie Super Grobi!
Na gut, sehen wir mal. Warum sollst du nicht von meiner jahrelangen Flugerfahrung profitieren?
Sehr gut!
Aber erst muss ich mal deine Flugtechnik kennenlernen.
Zeig ich dir gern, Super Grobi.
Tja, und ich muss jetzt sagen, ich finde Mewes schon wieder besser.
Ja, es ist, das ist halt unsere Kindheit, ne? Da geht uns natürlich gleich wieder unser Nostalgieherz auf.
Ja.
Ich frage mich gerade, ob ich das jetzt auch bald nochmal nachsynchronisieren muss.
Ja, also
muss ich dann beides machen.
Also witzigerweise ist die Elmar-Version sogar auf der im Handel erhältlichen, also damals im Handel erhältlichen CD, hier ist Super Grobi von Europa aus dem Jahr 2000 auch drauf verewigt. Also deswegen hatten das wahrscheinlich auch noch Leute im Kopf, weil sie möglicherweise die CD hatten. In der Sesamstraße selber lief das tatsächlich fast nie mit Mewes, aber tausendmal noch mit Missler und ist für mich auch einer der für mich bekanntesten Missler-Spots. Aber siehst du, so kann man sich irren. Übrigens
kann man sich irren. Vielleicht sollte man mal ganz kurz, entschuldigen, dass ich da reinkriege.
Alles gut.
Mal für all die zwei Nerds unter uns, die das jetzt nicht wissen, mal ganz kurz, auch wenn das jetzt ein bisschen off-topic, wie wir neudeutsch sagen, ist kurz über was das auf sich hat mit Elmar und Elmo und Elvis und was weiß ich. Also tatsächlich ist es so, dass ja Elmo so eine Figur ist, Die, das erzählen wir bestimmt irgendwann mal, wenn wir nochmal eine Elmo-Folge machen, aber ich erzähle es jetzt schon mal. So, Elmo ist eine Figur, die ja so langsam entstanden ist. Das war ursprünglich auch ein Monster, wie viele in der Sesamstraße, ein Monster, was nur im Hintergrund stattfand. Es gibt auch ganz alte Spots noch aus den 80ern, wo Elmo wirklich so eine Stimme hat. Ja. So, also das war so ein Random-Monster, was einfach immer wieder mal so eingesetzt wurde. So, und dann entwickelte sich das halt daraus, dass daraus in Amerika dann irgendwann diese berühmte Figur Elmo wurde, die Kevin Clash dann weiterentwickelt hat, mit dieser Stimme, mit dieser hohen und, ne, und dem Lachen und so weiter. Und da war das aber in Deutschland zu der Zeit noch nicht so absehbar, dass das mal so ein heißer Scheiß wird. Dass Elmo mal so eine der berühmtesten Figuren in der Sesamstraße werden wird. Und da hat man noch so gedacht, naja, das ist irgend so ein, wie gesagt, ein Hintergrundmonster, was ab und zu mal auftaucht. Und das tauchte dann halt zunehmend in kleinen Spots auf, so wie diesem, den du uns gerade vorgespielt hast.
Ja.
Und da hat man sich im Synchron damals überlegt, weil es das Problem gab, dass es doch zu wenig weibliche Figuren in der Sesamstraße gibt. Und dann hat man überlegt, na, da ist doch dieses Monster und da kann man eh das Geschlecht nicht so richtig ausmachen. Und das hat im Original ja auch so eine hohe Stimme. Da können wir doch einfach aus diesem Monsterjungen Elmo ein Monstermädchen über die Synchronisation machen. Und dann wurde dann lustigerweise, bekam das Mädchen einen jungen Namen, nämlich Elmar. Also dann war das eben das Monstermädchen Elmar. So, ja. Und dann wurde halt alles, was mit Elmo passierte, in Deutschland mit Monstermädchen Elmar synchronisiert. Ja. Und dann wucherte es aber dann zunehmend zu, dass Elmo immer berühmter und berühmter und berühmter wurde. Und es ließ sich dann auch nicht vermeiden, dass dann irgendwelche Sachen aus Amerika rüber schwappten, wo man sagte, ja, da ist auch hinten das O und warum ist bei uns das A und so weiter. Und dann entschied man sich also dann wieder für eine zweite Geschlechtsumwandlung und hat dann aus Elmar wieder Elmo gemacht.
Ja.
So, nach wie vor allerdings mit einer Frauensynchronstimme, der Sabine, wie heißt sie, Falkenberg.
Mhm.
So. Und dann kam quasi so die halbe nächste Geschlechtsumwandlung, dass ich dann irgendwann ins Spiel geraten bin, weil dann halt die Puppe mit der Puppe Elmo, das muss ich selber aufpassen, die dann hier in Deutschland irgendwann gedreht wurde und dann kam ich ins Spiel, weil ich das dann spielen sollte und durfte und darf bis heute. Weil wir dann immer beim Spielen auch, ist es meistens sinnvoller, das auch gleichzeitig zu sprechen und dann wurde ich somit auch die Stimme von Elmo. Ich habe dann übrigens auch mal, genau wie diesem Fall hier, was du gerade hattest, auch mal was nachsynchronisieren müssen, was es schon in einer anderen Fassung gab. Es gab einen Weihnachtsfilm, Elmo rettet Weihnachten, in dem im Original, in der ersten Synchronisation auch Mewis und Sabine Falkenberg, Elmo oder Elmar oder wie auch immer, und Grobi gesprochen haben und dann in der Neufassung haben dann der Robert Missler und ich dann Elmo und Grobi gespielt, obwohl nur das synchronisiert wurde. Also der Rest der Synchronfassung ist gleich geblieben, also nur unsere beiden Stimmen wurden ausgewechselt und es wurden, ich glaube, nur minimal so ein paar andere Stimmen nochmal, ich weiß nicht, ob die ausgewechselt wurden, ich weiß nur, dass dann irgendwie nochmal Wolfgang Dräger auch als Bibo nochmal ein paar Sätze sagen musste und Wolfgang Völz kam nochmal irgendwie als Weihnachtsmann dazu. Also so ein paar Stimmen wurden dann nochmal neu aufgenommen, aber ja, das nur mal so als kleine Randnotiz, die keinen interessiert.
Doch, doch, doch. Und dann echte Sammler haben dann beide und vergleichen das nochmal ganz genau. So. Ich habe übrigens Robert Missler, der ist ja schon inzwischen nicht mehr aktiv als Synchronsprecher. Ich habe dann ein bisschen beim Google nochmal ein kleines Interview auf der Seite Zauberspiegel Online gefunden, wo er Folgendes sagt zu dem Grobi-Casting. Ich musste ein Casting absolvieren und wir waren circa 12 oder 13 Stimmen. Ich habe mich an das amerikanische Original gehalten. Am Ende war es eine Mischung aus dem Original und meinem Vorgänger Herrn Mewis. Witzigerweise war ihnen mein Vorgänger immer zu aggressiv. Es schien so, dass er die Kids regelrecht angebrüllt hat und das wollten sie entschärfen und das habe ich dann gemacht.
Aha.
Interessant.
Das hab ich nie so empfunden.
Habe ich auch nicht so empfunden.
Aber lustigerweise habe ich mich auch immer eher an dem amerikanischen Original eigentlich orientiert.
Hört man öfter.
Er versucht, einen Frank Oz zu imitieren, wobei ich dann wiederum, zumindest von den Leuten aus dem Synchronstudio, immer gehört hätte, ich würde genauso klingen wie der Mewis. Aber wie gesagt, da hat jeder eine andere Meinung zu. Mir haben auch natürlich ein paar Leute geschrieben, nichts gegen Sie, Herr Reinl, aber Mewis war besser. Und wie gesagt, da kann man nichts machen. Tut mir leid, aber ich finde es ja selbst auch so. Also so lieb ich den Grobi und meine eigene Stimme habe und mich auch gerne selber reden höre. Aber ich weiß, was ihr da denkt und kein Problem.
Ja, das wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. So wird es ja Ernie und Bert auch gehen. Alle populären Figuren, das Original, was man kennt, das ist halt das, wo das Herz dran hängt. Und das ist dann.
Es bleibt so und das wird uns in jeder Folge Popkultur passieren, egal worüber wir reden. Es wird auch bei der nächsten regulären Folge, in der wir über Urmel aus dem Eis reden werden, auch da wird es ein Thema werden. Man hängt an seiner Synchronstimme oder an seiner Sprecherstimme, mit der man es zum ersten Mal erlebt hat oder mit der man aufgewachsen ist. Und da kann der geilste Sprecher von der Welt um die Ecke kommen, der kackt ab, im Gegensatz zu dem, was du als Kind hörst, das bleibt halt bei dir. Batsch, da hast du es jetzt davon. Das ist wie mit Kartoffelsalat. Das Rezept der Mutter schmeckt am besten. Da kann der größte Johann Laffer oder Hänsler um die Ecke kommen und dir was sonst was zaubern. Mutters Kartoffelsalat ist der beste. So, ich wollte nur erzählen, wer noch ein bisschen was Hübsches sehen will, ich habe ja meinen Lieblings-Grobi-Sketch in der letzten Folge vorgestellt, wo Grobi als Wetterverkäufer bei Kermit an der Tür klingelt. Das habe ich vergessen zu erzählen. Es gibt eine wunderschöne, uralte Dokumentation, ein Making-of von der Sesamstraße. Das findet man auch also auf YouTube auf jeden Fall. Ich glaube auch in der ARD-Mediathek vielleicht auch. Ohne es genau zu wissen, mit dem Titel Wissen Sie, wo Ernie wohnt? Die kann ich nur jedem empfehlen, das ist wirklich sehr schrappelig. Es ist auch mit einem Voice-Over-Sprecher, der die ganze Zeit so redet. Hier sehen wir eine Puppe, die Jim Henson nach oben hält. Also so. Das klingt wie so eine alte Wochenschau. Aber das ist eine sehr schöne Dokumentation, in der man lustigerweise genau diesen Sketch sieht, den wir da beschreiben oder der mein Lieblingssketch ist. Da sieht man genau, wie dieser Sketch gerade gedreht wird. Ist auch ganz putzig. Wir blenden hier auch nochmal so ein Bild ein, wo man sieht dann nämlich auch, dass Jim Henson, weil es ja bei Kermit in der Wohnung dann regnen wird, trägt Jim Henson sogar einen Regenmantel, weil sie es dann wirklich im Studio da reinregnen lassen und so. Also das kann ich nur empfehlen, sich anzugucken, ganz am Ende, weil es eine vom NDR produzierte Dokumentation ist. Also da ist irgendein Team aus Deutschland nach New York geflogen und hat dann die Dreharbeiten beobachtet. Gibt es am Ende zumindest auch eine ganz süße Sequenz, kurz vor Schluss, wo Ernie und Bert Deutsch reden. Das sieht man dann, wie Ernie und Bert im Bett liegen und Ernie hält so eine Papptafel hoch, wo draufsteht, eine Produktion des NDR. Und dann unterhalten sie sich noch immer und Ernie, und sie wollen eigentlich Gute Nacht sagen und sagen aber immer Guten Abend, Bert. Guten Abend, Ernie. Sehr süß.
Dieser Ohrensessel
Für mich Moment. Übrigens, der Ohrensessel?
Ist für mich klassische Sesamstraße. Also das kam mir öfters vor, auch bei Ernie und Bert. So ein Sessel für mich, ich habe mich immer gefragt, wie haben die das gemacht mit den Figuren? Es ist natürlich simpel, aber ist für mich klassische Sesamstraße. Ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, was ich ganz entzückend auch, manchmal ist es ja ganz schön, sich so einen Spot nochmal im Original anzugucken. Ja. Bei diesem Vertreter-Sketch sagt ja Kermit so, ich wusste gar nicht, dass du ein Vertreter bist, Grobi. Und Grobi sagt, ja, ich muss ja von irgendwas meine ganzen Rechnungen bezahlen. Im Original finde ich es fast noch niedlicher. Da sagt er nämlich, you have to do something to pay the cookie bill. Du musst was tun, um die Keksrechnungen zu bezahlen. Ja.
In Anspielung darauf, dass Krümelmann zahlt die ganzen Produktionskosten.
Es wird halt, die Muppets in der Sesamstraße geben ihr Geld für nichts anderes. Für Kekse, zumindest in den 70ern.
Das Neonlicht hat noch auf Spotify geschrieben, klasse Charakter dieser Grobi, ihr solltet unbedingt noch das Lied Disco ABC erwähnen. Lieder gab es ja doch durchaus noch hier und da ein paar, die wichtigsten haben wir erwähnt, das Disco-Lied nicht, habe ich mir auf YouTube nochmal angehört, im Original allerdings.
Ist das von dieser LP, die auch die Bee Gees irgendwie mitproduziert haben oder einer von denen?
Das kann sein, es sind vom Stil her kann das sein.
Bin ich jetzt scheiße vorbereitet. Es gibt zwei Disco-Alben von der Sesamstraße, auch aus den 70ern, die irgendeiner von den Bee Gees mitproduziert hat, wo sie dann diese ganzen Lieder auch, so das ABC-Lied und Quietschentenlied und so weiter und so wirklich mit so einem, mit einem Bee Gees-Disco-Sound singen. Ich glaube, das findet man auch irgendwo in diesen ganzen Musikportalen.
Es gab in den 90ern mal eine CD, die hieß Ernie, Bert, Hip-Hop und Co. Da waren die ganzen Songs
das ist dann,
so. Kennst du das noch?
Das habe ich auch schon erlebt.
Das gab es auch mit der Augsburger Puppenkiste, eine Insel mit zwei Bergen. Viele Lieder wurden dann so in einer Techno-Version in den 90ern neu aufgelegt. Ich fand das damals ganz cool, aber da war ich auch 12 Jahre alt. Das war genau das Beste für mich, um diese Lieder. Quietscheentchen gab es auch und Kekse, ich will Kekse. Um da wieder cool das Lied nochmal zu hören. Ich fand das gar nicht so schlecht, aber ich glaube, für deine Generation war es wahrscheinlich gar nichts.
Es ist halt überhaupt nicht mein Musikgeschmack. Ja. So, ich konnte halt mit Hip-Hop und Techno und Rap nie was anfangen bis heute. Aber es ist ja trotzdem schön, dass es das gibt und dass es dann immer wieder mal verwurstelt wird.
Ja, so war das.
Zeigt dann ja, dass das dann Klassiker sind, die dann doch einfach in so eine Popkultur übergehen, wo die auch mal in anderen Genres verbraten werden. So, apropos verbraten werden. Ich habe hier noch eine kleine Sache, eine kleine Klugscheißerei. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich, das war, glaube ich, unter irgendeinem von deinen Postings oder sonst wo, haben sich da zwei Leute ein bisschen hin und her geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das Freunde von dir sind. Soll ich die Namen?
Ja, sag mal Vornamen wenigstens.
Ich lasse die Namen da. Also Oliver Ley hat nämlich geschrieben und du kicherst schon.
Nee, es sind keine Freunde von mir, aber die werden wahrscheinlich auf der Sprechplanet-Seite gepostet haben. Ne?
Das kann sein. Ja. Also der hat jedenfalls geschrieben, unvergessen Grobi als Kellner und dem Gast, der perfekte Alltagsgeräusche wie Telefon und Lokomotive imitieren konnte. Und daraufhin schrieb dann Danny oder Danny, der Gast im Restaurant ist nicht Simon Soundman, sie sehen sich nur ähnlich. Also Simon Soundman ist diese Puppe, die dann manchmal irgendwo reinkommt und sagt, ich hätte gerne eine und dann kommt immer so Geräusche aus seinem Maul.
Ja.
Da muss ich aber korrigieren, lieber Danny, da hat Oliver nicht ganz unrecht, denn Simon Soundman war auch mal Gast im Restaurant von Grobi. Es ist nicht so, dass immer nur der Blaue, vorzüglich der Blaue, der Gast war. Allerdings gab es auch mal andere Spots, da war auch mal Simon Soundman da und auch Graf Zahl war schon mal Gast im Restaurant von Grobi. So, und dann habe ich noch eine Klugscheißerei von unserem lieben Freund und Kollegen Hennes Bender, der mir eine Nachricht schickte, ihr habt Grobis Auftritt in Blues Brothers von John Landis vergessen. Da spielt ja auch Frank Oz mit. Der Satz, haben Sie davon auch Miss Piggy und im nächsten Moment fahren Jake und Elwood durch den Laden. So, also da gibt es tatsächlich eine Szene in einem Spielwarengeschäft. Die Blues Brothers Fans werden es wissen. Da steht also jemand und kauft gerade eine, will gerade eine, hat eine Grobi Merchandising Puppe in der Hand und fragt eben, ob es eine Miss Piggy gibt. So, lieber Hennes, das haben wir jetzt nachgetragen. Aber es gibt tatsächlich interessante Querverbindungen grundsätzlich auch mit John Landis. Den hatten wir ja kurz erwähnt, weil er da im Finale vom Muppet Movie mal Grobi halten durfte. Der spielt auch in Muppets Erober Manhattan eine kleine Nebenrolle. Und irgendwie gibt es da irgendwie freundschaftliche Verbindungen, weil auch in den ganzen John Landis-Filmen, Blues Brothers, American Werewolf, Glücksritter, Spione wie wir, immer wieder, also Frank Oz eine kleine Rolle spielt zum Beispiel und auch andere Muppet-Puppenspieler wie Richard Hunt, der spielt zum Beispiel auch in den Glücksrittern mit. Also da spielen die immer so gegenseitig in ihren Filmen auch gerne mal kleine Neben- oder Hintergrundrollen. Für die ganz großen Freaks. Also man kann sich diese Filme auch angucken und hat dann auch kleine Muppet-Momente.
Die Lilly hat bei Spotify geschrieben, und zwar zur Spencer-Folge. Ich habe so einen heftigen Lachflash bekommen bei der Geschichte mit dem verlorenen Zahn, Jan und Henry, dass ich vor lauter Lachen sogar weinen musste. Das ist doch sehr süß.
Ich dachte, dass sie vor lauter Lachen auch einen Zahn verloren hat.
Ja, und ich habe jetzt auch noch eine, wie du sagen würdest, Klugscheißerei oder Ergänzung, und zwar vom Florian per E-Mail. Erstmal was außer der Reihe, da schreibt er noch, er fand den Sketch gruselig, als Grobi so eine lange Leiter tragen musste und sowohl den Anfang als auch das Ende der Leiter getragen hat, weil die so lang durchs Bild gelaufen ist. Das war einer seiner Lieblingsspots. Und dann schreibt er, und das war mir jetzt tatsächlich auch neu, es gibt in der deutschen Fassung zur Sesamstraße eine ganz bestimmte Melodie, die in den frühen Jahren öfter zu hören wurde, war, wenn Märchen gezeigt wurden. Für mich war das als Kind immer die typische Märchenmelodie der Sesamstraße. Man hört sie zum Beispiel im russischen Märchen, du bist für mich die schönste Frau der Welt, in dem ein kleiner Junge seine Mutter sucht und ihm die Dorfbewohner dabei helfen. Und damit ihr euch auch daran erinnert, wie die Melodie ging, habe ich sie natürlich aus der Sesamstraße einmal hier.
Deine Mutter ist also die schönste Frau auf der Welt,
ja,
so?
Ja, das ist sie.
Na, dann kann es ja nicht allzu schwer sein, sie zu finden.
Nein.
Komm mit uns ins Dorf, zusammen werden wir sie schon finden.
Ja, ich komme mit.
Kommt alle mit, wir müssen die Mutter dieses Kleinen finden.
Wir suchen.
Und an diesem Morgen riefen sie alle Frauen des Dorfes zusammen.
Kommt alle heraus auf den Dorfplatz, sagt allen Bescheid, sie sollen herauskommen.
Und sie suchten die Allerschönste von allen.
Wenn wir die Schönste finden wollen, dann müssen wir wohl Sonja wählen. Also ich finde Sonja.
Ja, ganz klassischer Spot auch.
Dieses Genuschel da hinten finde ich am schönsten.
Sonja wählen, irgendeine hübsche Frau.
Und jetzt schreibt er.
Wodka getrunken. Ja, bitte.
Schreibt er, diese Melodie gab es nur in der deutschen Synchronisation. Das ist auch kein Wunder, denn sie ist von Ingfried Hoffmann, der die deutsche Musik für die Sesamstraße geschrieben hat. Aber jetzt kommt's. Die gleiche Melodie kommt auch bei Robby, Tobby und das Flievertüt vor, denn auch dafür hat ja Ingfried Hoffmann die Musik geschrieben. Und das stimmt tatsächlich. Sie ist auf dem Soundtrack zur Serie, bei allen Musikstreaming-Diensten könnt ihr das finden, zu hören. Und der Track heißt Teleskoparm. Und das ist tatsächlich original diese Melodie, die Märchenmelodie der Sesamstraße. Vielen, vielen Dank, Florian, für diese extra Trivia, die unser Nerdherz erfreut.
Guck dir da an, was es da immer so für Querverbindungen gibt. Ist das nicht fantastisch? Übrigens, dieser Leiter-Sketch, den er da beschrieben, das ist eigentlich eine alte Stan und Ollie-Nummer, also Laurel und Hardy.
Aha.
Soweit ich mich erinnere. Also da gab es genau den gleichen Gag auch schon. Aber das macht ja nichts. Kann man sich auch gut angucken. So, apropos so Sketche, die woanders vorkommen. Florian Giese schreibt nämlich, es gibt bei Unterpuppen, das ist die Live-Show, die ich mit dem Carsten Hafke zusammen mache.
Ja.
Es gibt bei Unterpuppen einen Sketch, bei dem das alte Zirkuspferd dem Kakerlak zum Geburtstag gratulieren will, obwohl er gar nicht Geburtstag hat und furchtbar genervt ist. Bei diesem Sketch musste ich immer an Grobi und den Blauen denken und an den Sketch mit dem Gesangs- und Tanztelegramm. Ich habe mich gefragt, ob dieser Grobi-Sketch da vielleicht Pate gestanden hat. Auf jeden Fall könnte man den Unterpuppen-Sketch mit dem Zirkuspferd und dem Kakerlak ohne weiteres auch mit Grobi und dem Blauen spielen. Also, das muss ich zu meiner Rechtfertigung sagen. Nein, der stand nicht Pate und ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, aber ich gebe zu, Florian, du hast recht. Das ist in der Tat vom Humorkonstrukt eine ähnlich aufgebaute Geschichte, die wir da spielen. Also, es ist purer Zufall, aber wahrscheinlich, weil ich auch für Grobi und den Blauen ab und zu Sketche schreibe, hat man manchmal so diese Denke im Kopf. Das ist im Grunde ja aber auch so ein allgemeines, so eine Sketch-Konstellation. Also einer, der normal ist oder genervt ist und irgendetwas möchte oder irgendetwas nicht möchte und dann kommt ein Dödel rein, der halt irgendwie den anderen stört und nervt und sich nicht belehren lässt. Hat aber nichts miteinander zu tun, aber ich werde es mal als Anregung mitnehmen, weil wir unter Puppen gar nicht mehr so oft, wir spielen die Show nur noch zweimal und dann ist der Sketch wieder frei. Dann kann ich den ja vielleicht nochmal Grobi unterjubeln.
Aber damit sich keiner erschreckt, dann spielt ihr was anderes, ne?
Dann spielen wir was anderes, ja. Wir schreiben schon fleißig nicht neue Nummern, weil ich noch ich bin gerade noch sehr beschäftigt mit Prokrastinieren und Arbeit von mir wegschieben und andere Dinge nicht zu erledigen.
Bist du jemand, also wenn er so eine Deadline hat, die Deadline einfach in die Arbeit einberechnet und sagt, ja, das ist ja dann noch okay, wenn ich 2-3 Tage vorher mich hinsetze?
Also das ist ein leidiges Thema. Ich bin eher so jemand, ich weiß das seit 1,5 oder fast 2 Jahren, dass wir im November 2024 eine neue Show auf die Bühne bringen wollen. Und dann denke ich immer, naja, das sind ja noch 2 Jahre Zeit. Und irgendwann merkt man, oh verdammt, wir haben es schon März und der November kommt immer näher. Und ich beschäftige mich aber jetzt gerade immer noch mit anderen Dingen, die Vorrang haben. Also und ich weiß, also sagen wir so, ich habe das Urvertrauen in mich selbst, dass ich weiß, wenn es erstmal der 8. November ist und wir da in Köln im Gloria auf die Bühne steigen werden, werden wir irgendetwas haben, was wir vorführen. Das weiß ich, kriegen wir hin. Aber ich bin tatsächlich Ich arbeite gerne auf den letzten Drücker.
Bevor mir jetzt jemand schreibt, ich weiß, das ist so ähnlich wie bei dem Lied 7 Tage hat die Woche von Christoph Busse aus der Sesamstraße. Da hat er nämlich auch denkt, ich habe doch noch 5 Tage, ich habe doch noch 4 Tage. Und am letzten Tag sagt er, oh, wie soll ich das denn an einem Tag schaffen? Also dafür brauchen wir ja schon eine ganze Woche.
Das ist machbar. Es ist ja so, ich sage ja immer, es ist ja nicht so, dass ich nicht arbeiten würde. Es ist ja so, das gärt ja trotzdem in einen. Das heißt, ich trage das ja jetzt die ganze Zeit auch mit mir mit und weiß, ich habe da eine Sache und ich muss dafür was schreiben und mir was ausdenken und so. Und so im Hintergrund laufen da immer noch schon Prozesse im Gehirn mit. Also ich laufe schon etwas aufmerksam durch die Gegend und sage auch jeden zweiten Tag, oh, das können wir doch in die neue Show reinpacken. So, und dann abends will ich das aufschreiben, weiß natürlich nicht mehr, was es war, aber irgendwann kommt das wieder raus. Keine Angst. Wird schon klappen. Was hatte ich denn noch hier? Ach, noch eine Nachricht von Florian. Der gleiche Florian, der das gefragt hat.
Ja.
Der schreibt ihr wegen Sesamstraße Folge 1. Die wird immer wieder wiederholt. Alle anderen Folgen werden nie gezeigt. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Angeblich gibt es da rechtliche Probleme. Ich verstehe aber nicht, dass sich diese Probleme seit Jahrzehnten nicht lösen lassen. Das mit diesen rechtlichen Problemen, das kriegen wir ja häufiger irgendwie zu lesen und zu hören. Warum löst das keiner? Warum macht das keiner? Das ist nicht so einfach, wie sich das immer anhört. Also erstmal, Hauptthema ist, das kostet Geld und das hat keiner und das will auch keiner ausgeben, weil das ist tatsächlich manchmal nicht so ohne. Also ich kenne jetzt auch keine Zahlen, aber manchmal ist es wirklich so mit alten Fernsehsendungen. Da gibt es mehrere rechtliche Probleme. Das kann manchmal die Musik sein, dann manchmal weigern sich auch wirklich noch Komponisten nochmal im Nachhinein, dass solche Sachen dann noch benutzt werden oder wieder versendet werden oder Darsteller auch. Dann ist es so, dass manchmal früher auch Verträge gemacht wurden, zu einer Zeit, wo man noch gar nicht ans Internet gedacht hat, zum Beispiel, dass man oder an DVDs oder sonstigen Veröffentlichungsmedien. Das heißt, das ist alles gar nie richtig geregelt worden, wie das, was dann passiert. Da gibt es dann keine Sachen dafür.
Ist ein bisschen schwierig, gerade bei so einem Stückwerk wie der Sesamstraße. Da kann es auch sein, dass einzelne Clips einzelne Lizenzen haben und da.
So, oder wie du sagst, dann hat man plötzlich hier, ist in irgendeinem Spot dann die Musik plötzlich von Ingrid Hoffmann nochmal drin und dann. Ja. Kann es sein, dass man dann von Ingrid Hoffmann keine Rechte kriegt, zum Beispiel. Oder manchmal gibt es dann auch noch textliche Sachen, dass dann von irgendwelchen Autoren, die dann vielleicht noch Rechte einfordern wollen oder sonst was, bis hin zu Sachen im Hintergrund. Ich erinnere mich an eine Sendung von Zimmerfrei. Da wurde in irgendeinem Spiel im Hintergrund irgendein Filmplakat gezeigt oder irgendein Bild, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Also da war irgendeine Dekoration und in der Dekoration hing ein Bild. So, und jetzt ist es selbst so, dass wenn da ein Bild im Hintergrund hängt, braucht man da die Rechte für. Man kann nicht einfach irgendwelche Poster irgendwo an die Wand klatschen und sagen, das filmen wir mal. Und dann war es wohl so, dass als die Sendung gemacht wurde, war das Bild frei, aber in der Zwischenzeit hat sich jemand genau an diesem Motiv die Rechte geangelt und verlangt jetzt Kohle dafür, so mit dem Ergebnis, dass der WDR dann irgendwann gesagt hat, dann strahlen wir das jetzt nicht mehr aus.
Ja, okay.
Das ist uns auch zu blöd, dafür geben wir jetzt nicht Geld aus, nur weil da ein Poster im Hintergrund hängt. Kann ich nachvollziehen, ist natürlich für uns Fans und Nerds manchmal ein bisschen schade. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich bei den Erdmännchen, wenn wir die drehen, Jan und Henry, meistens bastel ich dann die Bilder, die im Hintergrund hängen, alle selbst, weil ich denke, dann muss ich die Rechte nur bei mir abholen.
Aber da kann man mal sehen, wie kleinteilig das dann runtergebrochen wird. Ne? Und dazu kommt natürlich noch, dass auch eine Sesamstraße auch inhaltlich natürlich dem Stil der 70er Kindererziehung angepasst ist und nicht dem von heute. Und ich glaube, das ist einfach viel zu kompliziert, viel zu aufwendig. Und unter Umständen dann muss man sich noch für einzelne Sachen rechtfertigen, mit denen man ja gar nichts mehr zu tun hat, weil das vor 50 Jahren produziert wurde. Das ist, glaube ich, tatsächlich zu schwierig.
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Ich meine, der Julia und ich, wir haben ein bisschen was gesammelt und ab und zu gucken wir ja dann uns auch mal oder zeigen wir uns gegenseitig nochmal solche alten Sesamstraßenfolgen und sagen, guck dir das mal an, was hier passiert. Und es ist natürlich so, dass dann schon in einigen Folgen Sachen stattfinden, wo selbst wir aus heutiger Sicht sagen, dass sowas mal im Fernsehen lief. Also vom N-Wort wollen wir gar nicht reden, das dann natürlich immer wieder mal fällt.
Noch lange.
Und andere Dinge, die da irgendwie zu sehen sind oder so. Bis hin zu der berühmten Geschichte, dass mal in den 70ern oder 80ern mal eine komplette Geburt in der Sesamstraße gesendet wurde. Also so eine richtige Geburt. Also richtig, du sahst alles, wie es so, also alles. Ja. Also wenn ich sage, man sieht alles, dann sah man alles.
Ja, und man muss wirklich sagen, das war auch wirklich eine schwere Geburt für die Frau.
Also das war sowohl für die Protagonisten in diesem Film als auch für den Zuschauer.
Und du weißt ja, ich bin ja wirklich Nostalgiker und ich mag auch Sachen im Kontext der Zeit sehen und bin da wirklich nicht so kritisch. Aber trotzdem, selbst bei der Sesamstraße, finde ich auch ich manchmal Dinge, wo ich sage, boah, das war sogar für damals schon ganz schön gewagt, das so zu zeigen. Und das ist schon interessant, dass es das immer wieder gibt. Also ist, um die Frage zu beantworten, es ist einfach alles unglaublich kompliziert in jeglicher Hinsicht, was so eine Wundertüte wie die Sesamstraße angeht, die wirklich aus 1000 Clips besteht.
Ja. So, dann habe ich hier noch zur letzten Folge eine kleine Information. Da ging es ja bei unserem Kennst du diese Figur-Segment, hast du mir Flickerl und Fleckerl vorgestellt.
Geschichten.
Und dann habe ich da hast du mir erstens einen schönen Ohrwurm für den Abend noch bereitet.
Davon wollen wir heute berichten.
Und dann hat Geopol geschrieben, nur so als kleine Randinformation, weil ich hatte so ein bisschen noch ein paar Restinformationen in meinem Gehirn, die ich dann rausgehauen habe.
Ja,
er hat das, er verfeinert das ein bisschen und sagt, das Theater, das Martin Reinl gegen Ende des Podcasts erwähnt, war die kleine Bühne aus Athen. Die Reihe nannte sich Märchen der Welt. Die Puppen waren so schlecht nicht, aber es waren halt Fernwirkungen. wirksame Theaterfiguren und keine für das Spiel vor der Kamera konzipierten. Ja, okay. Und dementsprechend gruselig sahen sie bei Nahaufnahmen halt aus. Das eigentliche Problem war die Puppenführung. Es wurde viel zu viel gezappelt. Viele Bewegungen waren auch unmotiviert und ließen sich nicht eindeutig genug erkennen. Die kleine Bühne gibt es heute noch. Die damaligen Theaterleiter, ein Grieche und seine deutsche Frau, haben den Spielbetrieb inzwischen an die Nachfolgegeneration abgegeben. So, Aha. Das nur am Rande. Ich habe versucht, da dem mal ein bisschen hinterher zu recherchieren. Ich muss zugeben, ich habe nichts gefunden. Ich habe die nicht, also ich habe nur entdeckt, dass es diese Märchen der Welt inzwischen auch auf einer DVD-Sammlung gibt. Also vielleicht für alle die sich die rechtlich nie erschienenen Sesamstraßenfolgen nicht angucken können. Ihr könnt euch ja Märchen der Welt angucken, aber erschreckt bitte nicht, wenn ihr es seht. Es ist was anderes als das, was wir hier besprechen.
Naja, ja. Aber auch Teil der Popkulturhistorie.
Natürlich. Und das muss ja alles hier stattfinden. Ich habe hier noch so eine kleine Liste, was Leute uns so schreiben, was sie sich alles mal wünschen.
Ja.
Also Sebastian wünscht sich, dass wir mal den Film Team America besprechen aus dem Jahr 2004. Und schreibt aber selber dazu, da weiß ich bis heute nicht, was ich davon halten soll. Das wissen wir leider auch nicht, Sebastian.
Nee, noch nicht.
Dann habe ich hier Alina von Matterhorn. Wenn das der echte Name ist, toller Name. Ja. Seit ich euren Podcast höre, fallen mir viele Sachen wieder ein, die ich komplett vergessen habe. Superschön. Leonie Löwenherz mochte ich sehr. Oder auch die Gespenster von Flatterfels.
Ja.
Kennst du das?
Das kenne ich noch.
Das sagte mir überhaupt nichts. Ich habe das mir mal angegoogelt, aber ich wusste nicht, was.
Ah, Mist, das hätte ich dir ja sonst gerne mal als Figur zeigen können.
Das kannst du mir zeigen, das habe ich bis nächstes Mal wieder vergessen. Ich bin ja alt. Ich bin ja ein älterer Herr, wie am Anfang der
Folge. Ich glaube, als Schauspieler war dieses Geschwisterpaar, die auch das doppelte Lottchen gespielt haben, Fritzi und so. Ich glaube, die haben da auch irgendwie mitgemacht. Das waren richtig so Gespensterpuppen, die irgendwie so gespielt haben auf so einem Platz vor so einem Schloss draußen irgendwie im Wald. Es war sehr viel in der Natur gespielt, ist in meiner Erinnerung da. Kennst du noch das Gespenst oder der Geist von Fafner Hall? Kennst du das noch?
Na, selbstverständlich kenne ich den Geist
von Fafner Hall. Das ist nämlich aus dem Hensen-Kosmos und das habe ich immer so damit ein bisschen verwechselt als Kind, witzigerweise.
Aha.
Aber das kannte ich auch noch. Ja, das fand ich auch sehr
toll. Eine der letzten Serien, an der Jim Henson noch mitgearbeitet
hat. Ah, krass. Mhm.
Dann Sven Curly fragt, apropos Julian und Martin, wann, ein fettes Wann, redet ihr eigentlich über die Big Smile-Puppen? Sind die denn nicht erwähnenswert?
An mir also, liegt das
Puppen,
nicht.
Das sind meine Puppen, das sind Puppen aus meinem Kosmos. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon mal, irgendwann habe ich das schon mal gesagt. Also ja, die gibt es natürlich auch. Aber die kommen ja immer wieder mal zum Gespräch. Selbst haben wir da auch schon kurz über das Zirkuswerk geredet. Also ich finde das ein bisschen sehr narzisstisch und ein bisschen sehr selbstverliebt, jetzt hier eine ganze Folge nur über meinen eigenen Kram zu machen. Ja,
aber vielleicht mal Jan und Henry, was als einzelne Serie ausgekoppelt wurde, was wirklich viele Leute kennen, kann man ja, sicherlich irgendwann mal machen.
Wir können das ja so stückweise mal aufarbeiten. Da fangen wir mal mit dem Haselhörnchen an oder so. Das ist so, das war meine erste Serie, die ich bei Super RTL gemacht habe. Das ist dann wenigstens was, wo sie mit inzwischen erwachsene Kindheitserinnerungen
dran haben. Damit bin ich aufgewachsen, wirst du dann als Kommentar ernten.
Und das, dann fühle ich mich noch älter, als ich eh schon bin.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe soweit nichts mehr, außer eine neue Deadline für dich und die heißt 1. April.
Ja, und das wird dann kein Scherz geben. Da werden wir bis dahin, haben wir uns beide das Urmel aus dem Eis angeguckt und natürlich sämtliche unnötigen Hintergrundinformationen angehäuft, die es hoffentlich dazu zu erzählen gibt.
Ja, gerade für mich als Augsburger Puppenkiste-Neuling ist es eine riesengroße Schatzkiste. Da wird sicherlich einiges zu besprechen sein. Ich werde mit einigen Fragen ankommen, aber ich werde vielleicht auch ein bisschen was selber rausgefunden haben. Es sind auf jeden Fall.
Ich muss den Julian ja schon immer bremsen, weil er mir immer schon immer so Nachrichten dann so schickt. Ich habe es jetzt geguckt und besonders gut gefällt mir. Und dann muss ich ihn schon immer unterbrechen. Ich will alles nicht hören. Hör auf, dich mit mir zu unterhalten. Das reden wir alles im Podcast, wir wollen das ja irgendwie auch ein bisschen frisch halten.
Irgendjemand hat auch geschrieben: Keine Sorge, Julian, da kommen auch Klappmäuler vor. Ja, und zwar mehr als ich dachte. Also das ist so.
Dafür bist du schon berühmt. Ich wurde letzte Woche schon von zwei Leuten angesprochen. Ja, das könnte der Julian sich auch mal angucken, weil da bewegen sich die Münder auch.
So
weit hast du es schon gebracht.
Das ist nämlich dann für mich plötzlich lebendig und nicht so abstrakt. Ja, also,
ja, ich weiß schon. Aber ich weiß jetzt schon, ich weiß ja jetzt schon, welches deine Lieblingsfigur beim Urmel ist.
Ja.
Das habe ich ja ganz leicht herausfinden können. Da muss ich nur zwei Sprachnachrichten von dir
auf WhatsApp machen. Ich verklausuliere, ich verstecke das alles irgendwie in der Begeisterung.
Ja, ja. Wir machen ein Quiz draus. Ich werde es Anfang nächster Folge.
Ja, und keine Sorge, gespoilert, wir sprechen kaum über die Sat.1 Neuauflage. Bei uns geht es um das Original, ne? Nicht um das Theaterstück. Keine Sorge. Genau. Nicht, das ist auch für dich nochmal wichtig, dass du das Richtige anguckst. Also es geht um das Original.
Verdammt, ich habe jetzt alles über mir ja böse auswendig gelernt. Naja, gut.
Ja, das wäre es vom Fusselcheck für diesen Monat. Am 1. April geht es weiter.
Genau, die zwei älteren Herren räumen jetzt die Kaffeetassen in die Geschirrspülmaschine und wünschen allen noch einen schönen Restmonat.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.